Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Beginnt die letzte Weltcup-Woche und wir haben ja gleich mehrere Showdowns, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Wir werden das jetzt kurz analysieren, aufarbeiten und freuen uns schon auf die Woche in Lenzerheide. Ich bin der Lukas Zara und der Tobias Ruf von Chiemgau24 ist auch da. Servus Tobias.
Hallo Lukas.
Wir haben in Kranjska-Gora und wir fangen an mit den Männern einen Riesenslalom und einen Slalom gesehen. Und beim Riesenslalom, da hat Marco Odermatt ja sich unglaublich stark präsentiert. Also dieser zweite Durchgang, mit dem er dann das Rennen entschieden hat, der war beeindruckend. Über eine Sekunde war sein Vorsprung dann auf Teamkollegen Loic Meillard. Und auf Twitter habe ich schon gelesen, vereinzelt, das war ja fast schon hirscheresk, dieser zweite Durchgang. Also es war wirklich beeindruckend, wie er da ja die ganze Konkurrenz eigentlich in Schach gehalten hat. Wir haben gleich zu Beginn einen Einspieler von Marco Odermatt, was er so zu seiner Leistung sagt und natürlich auch ein bisschen das Spiel im Gesamtweltcup, der Kampf gegen Alexis Pinturault.
I don't really know how I skied the second run. I mean, I didn't really skied that well in the first run. I still knew it's something possible for a second run, but yeah, somehow I'm already feeling a little bit tired after a very long season. So I just tried to attack again, ski full gas, and yeah, somehow it worked from top to the bottom. The ski always run, and yeah, was really fast. Yeah, I mean, it's gonna be a huge fight till the very last race. For sure with the two slaloms here and in Lenzerheide, he has a little advantage, but yeah, we will see how good he is ski slalom, and then we're really just take race by race. I tried to attack again in Lenzerheide. I've never really skied there on the race hill, so yeah, gonna be an interesting week, and we will see which energy battery level is higher, and we will count till the last race.
Ich finde es bemerkenswert, dass Marco Odermatt tatsächlich anscheinend noch nie in Lenzerheide, zumindest auf dem Rennkurs, wie es er sagt, dass der da wirklich noch nie gefahren ist. Also da gibt es keinen allzu großen Vorteil. Und ja, Marco Odermatt sagt, der Pinturault, der ist ja im Vorteil wegen den zwei Slaloms. Und das hat sich dann schon einen Tag später, das hat er natürlich am Samstag gesagt, aber einen Tag später hat sich das schon wieder ein bisschen relativiert. Die Frage, die sich für Marco Odermatt stellt, wer hat den noch am meisten Akku sozusagen so spät in der Saison? Und Tobias, jetzt frage ich dich gleich mal, vor allem nach dem Einfädler von Alexis Pinturault, wie groß sind jetzt deine Sorgen, wie groß sind die Sorgen, die man sich machen muss um den Panther?
Oh, also, ich mache mir tatsächlich Sorgen um den Panther. Also, er führt noch, es sind aber jetzt echt nur noch 31 Punkte und im Sport spricht man ja wirklich oft vom Momentum. Und wenn man die ganze Körpersprache, die ganze Dynamik sieht, die in Marco Odermatt ausstrahlt, die auch seine Teamkollegen, wir haben letzte Folge schon drüber gesprochen, Bert Voits fährt ins Ziel und merkt, ich bin vor Pinturault, ja, und zeigt auf den Odermatt, der in der Leadersbox sitzt. Jetzt die ganze Geschichte dann mit Loic Meillard auch, die dann zusammen im Ziel auch feiern, ja, weil sie natürlich dem Panther da auch Punkte abnehmen. Ja, dann kommt der Sonntag und da liegt natürlich die ganz große Chance für Pinturault, hier auch eine Vorentscheidung zu erzielen. Odermatt ist, Lukas, du hast recht behalten, den Slalom nicht gefahren. Und da liegt natürlich die Chance auf dem Tisch. So, und er ist ordentlich platziert nach dem ersten Durchgang und kann sich zumindest so viele Punkte einfahren, damit er aus dieser 100er-Range rauskommt, was einen Weltcup-Sieg bedeutet. Und dann fädelt er ein. Und so ein bisschen sind bei mir Erinnerungen wach geworden an den Riesenslalom in Cortina bei der WM, wo er oben steht und nach wenigen Toren ausscheidet und die Medaille, die ersehnte Goldmedaille. Er hat eine Goldmedaille 2019 in der alpinen Kombination gewonnen. Ansonsten ist er ja so ein bisschen der Unvollendete, der seit so vielen Jahren dabei ist und der auf diesen ganz großen Einzeltriumph, Erfolg irgendwie wartet. Kombination in allen Ehren, aber wir haben es hier auch oft besprochen. Die Wertigkeit ist natürlich eine andere, wenn du den Titel, wie er jetzt in Cortina die Möglichkeit hatte, im Riesenslalom gewinnst. So, jetzt passiert dieser Einfädler im Slalom und irgendwie steht er dann da. Und wenn man ihn sich anschaut, oh, da wird aus dem Panther gefühlt ein scheues Kätzchen. Und ja, es sind halt jetzt, es ist nur noch, es sind vier Rennen. Es ist ein Standort. Es zählt jetzt. Und nicht mal kurz erholen, Kräfte sammeln, mit Power zurückkommen. Und er hat was zu verlieren. Odermatt hat nichts zu verlieren. Er hat ja, er sagt ja selber, er ist noch so jung und dass er überhaupt da schon in den Sphären mitfährt, ist für ihn schon ein Riesenerfolg. Und der kann ja noch 5 große Kugeln gewinnen. Das Potenzial hat er. Aber bei Panthiro, so langsam tickt da die Uhr. Und ich bin Fan von Bayern 04 Leverkusen. So, und und ganz ehrlich, so ein bisschen erinnert mich der Panthiro so auch an diese Biografie. Ja, wie oft stand Bayern 04 vor dem Gewinn der Meisterschaft, bricht hinten raus komplett ein und verspielt alles. Stand mal im Champions League-Finale, super gespielt. Zidane und Real Madrid haben das natürlich nicht zugelassen. So, klar hat man mal 93 einen DFB-Pokal und 88 einen UEFA-Pokal gewonnen, aber Vizekusen ist halt Vizekusen. So. Und der Panthiro, irgendwie schlage ich da die Brücke. Es ist jetzt eine unglaublich schwierige Situation, weil ja, wir gehen das Programm natürlich auch gleich durch und dieser Odermatt, dem ist alles wurscht, der ist jetzt am absoluten Höhepunkt seines Schaffens in dieser Saison, weil du hast es angesprochen, was er da runtergebrettert hat. Ja, bist du wahnsinnig. Also dieser zweite Lauf und dieser gesamte Auftritt im Riesenslalom von Kranjska-Gora, extra, extra, extra klasse. Und deswegen nimmt es gerade eine Dynamik an, die für den Panther tatsächlich gefährlich ist.
Mhm. Odermatt hat genauso wie Panthiro, die haben auf der Reiteralm trainiert, also die Schweizer haben dort trainiert und Panthiro hat ja so ein bisschen sein eigenes Team. Ich fand ja recht interessant, dass dann am Sonntag just die Franzosen einen Doppelsieg im Slalom gefeiert haben und dann auch irgendwie so bei den ganzen Postings auf Social Media so, hey, cool, Clément und Victor, super, Doppelsieg, bravo, bravo, und nirgendwo wird erwähnt, Kopf hoch, Alexi, geht schon, sondern einfach halt, ja, ich glaube, wenn das so, das ist meine Vermutung natürlich, aber ich mag natürlich solche Gedankenexperimente, wenn das im ÖSV passiert wäre, Doppelsieg, und aber der Kandidat auf dem Gesamtweltcup scheidet aus, dann wäre der schon irgendwo erwähnt worden in so einem Posting auch. So irgendwie, ja, geht schon, da geht's noch weiter, letzte gute Woche. Das ist eben nicht so. Und das ist irgendwie für mich ein bisschen ein Zeichen, ja, wie es da bei den Franzosen zugeht.
Genau die Teamdynamik, die ich halt bei der Schweiz dann jetzt im Positiven angesprochen habe, sowas kann einen auch pushen. Ja, man kennt es ja selber, ob man im Hobbysport und so weiter, wenn der Team-Spirit, der kann nochmal ganz andere Kräfte und einen ganz anderen Ehrgeiz nochmal freisetzen. Also ist ein Faktor, den man bei dem Stand der Dinge und bei dem Nervenkrimi, der uns jetzt in Lenzerheide bevorsteht, muss man so einen Faktor mit einberechnen. Und das kann natürlich am Ende eines der Zünglein sein, die die Waage vielleicht sogar echt noch in Richtung Odermatt ausschwenken lässt.
Mhm. Beim Slalom dann auch, oben am Startbereich haben Clément Noël mit dem Trainer auf dem Handy noch geschaut, wie fahren die anderen, oder gibt es noch irgendwelche speziellen Abschnitte, wo man aufpassen muss, und auch Victor Mufa-Chandé ist da dabei gestanden, und vielleicht habe ich ihn auch übersehen, aber ich bilde mir ein, da ist eben ein Alexis Pinturo nicht dabei gestanden. Das ist auch irgendwie so ein Zeichen, vielleicht bilde ich es mir auch ein, wir sind selber nicht laufend beim französischen Training dabei, aber es ist natürlich so, hört man ja auch immer wieder, dass er auch auf so ein individuelles Team setzt, Alexis, und es ist eben kompletter Kontrast zum Odermatt, glaube ich, finde ich sehr spannend. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, auf der Reitarm haben sie trainiert, habe ich ein bisschen auch in den Schweizer Medien dann gelesen, Alexi soll da mehr auf den Slalom sich konzentriert haben. Und das ist dann schon, ja, also dieses Bild, wo er dann eingefädelt hat und dann ja, greift ihm da der Trainer noch so auf die Schulter, das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen viral gegangen noch, dieses Foto, das ist schon schwer zum Anschauen. Ich fand auch bemerkenswert, dass Marco Odermatt einen Trainingssturz hatte, den hat er auf Instagram gepostet, der war gar nicht mal so ohne, der hat recht heftig ausgeschaut, aber nichts passiert, er hat auch gleich Entwarnung gegeben, aber es hat heftig ausgeschaut, hat ihm aber wirklich nicht gestört anscheinend und dann hat er sich ja am Samstag ja, beeindruckend zurückgemeldet und der ist wirklich on fire. Der hat jetzt da im Super-G schon gewonnen, im Riesenslalom. Nicht schlecht. Der ist da wirklich auf mehreren, in mehreren Disziplinen ganz vorne. Und jetzt kommt noch dazu, da greife ich vielleicht schon vorne weg, aber jetzt Lenzer Heide, da hört man, dass das Wetter sehr schlecht sein soll. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Stand jetzt, da soll es jeden Tag schneien. Das ist wirklich, das wird sicher eine Herausforderung dort, dass man da Rennen sieht. Und wenn jetzt natürlich eher die Speedrennen wegfallen, werte ich das schon eher als Vorteil für Alexis Pinturault. Auf der anderen Seite, ja, der Vorteil, den er hat im Slalom, vielleicht kann man auch schneller ausfallen im Slalom. Ja, du hast dann pro Durchgang mindestens 60 Chancen einzufädeln. das ist natürlich dann wieder die Kehrseite der Medaille. Aber ja, das sind wir auch nicht gewohnt. Pinturault war eigentlich sehr sicher unterwegs immer, vor allem auch im Riesenslalom. Dann diese Geschichte bei der WM, jetzt der nächste Rückschlag. Es ist irgendwie so, ich will gar nicht hinschauen, weil ich einfach jetzt schon irgendwie auch will. Ich habe ja immer gesagt, Odermatt ist mein Geheimfavorit, mein Kandidat. Aber irgendwie würde ich es jetzt dem Pinturault schon vergönnen. Und dann soll halt der Odermatt die nächsten paar Jahre gewinnen und sich vielleicht mit Marco Schwarz matchen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben 4 Rennen noch. Ja, schauen wir.
Also wenn wir auf die reinen Zahlen schauen, ist halt Odermatt wirklich eigentlich relativ klar im Vorteil. Ja. Mhm. Er ist im Abfahrtsweltcup 16. Okay, hat da 126 Punkte geholt. Pinturault hat da 0 Punkte geholt.
Aber gefühlt alle 126 Punkte in den letzten 3 Wochen oder so. Also der war ja, der ist echt in der Abfahrt auch Wahnsinn.
Eben. Jetzt, ja. Er ist halt jetzt formtechnisch mega gut drauf. Er ist im Riesenslalom besser als Pinturault. Was den Gesamtstand in der kleinen Kugel angeht. Er hat da klar, er ist Erster, 625 Punkte. Pinturault ist Zweiter, 600 Punkte, aber leichte Tendenz für Odermatt. Form spricht für Odermatt. Dann schauen wir uns den Super-G an. Da ist es echt deutlich. Da ist Odermatt nämlich Zweiter in dem Ranking mit 318 Punkten. Und Pinturault ist 17. mit 96 Punkten. Auch hier Formfaktor ganz klar bei Odermatt. Und im Slalom, das könnte am Ende, also wir haben viel drüber gesprochen und ich fand es ja am Anfang auch gut und sinnvoll, dass Pinturault nicht immer das hundertprozentige Risiko gegangen ist, sondern eher war ja unsere Theorie, ich glaube, die ist nicht zu weit hergeholt, dass er aufgrund der Erfahrungen im letzten Jahr eher sagt, ich schreibe lieber meine 50 Punkte an, anstatt dass ich jedes zweite Rennen Nuller mache, weil ich einfädel und ausschalte. Jetzt ist er Achter in der Slalomwertung mit 304 Punkten. Und das ist halt, kann es dann doch zu wenig sein. Und dann sind wir zwei Schlaumeier sitzen dann da und sagen, ja, hey, wäre mal Risiko gegangen. Aber also das sind die 4 Disziplinen, die gefahren werden. Und in 3 von 4 ist Odermatt besser klassifiziert als Pinturault. Und es sind nur 31 Punkte, also boah. Also Pinturault muss im Slalom Minimum eigentlich 80, also er muss Zweiter Minimum werden. Aber gut, ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, Glaskugel schauen, aber die Ausgangslage hat sich dramatisch verändert.
Mhm. Ja. Es ist Wahnsinn. Pinturault kann ja auch wieder im Super-G aufs Podest fahren, wie bei der WM. Es geht ja, ist ja alles drin. Es werden echt coole 4 Rennen, glaube ich. Und ja, was ich auch jetzt schon rauslesen habe können in der Schweizer Berichterstattung, dass Marco Odermatt so gut wie fix eigentlich im Slalom an den Start geht. Das haben die Trainer schon angedeutet. Der wird am Sonntag, wenn es notwendig ist. Und wir gehen davon aus, dass da noch die Entscheidung offen ist, dass sie innerhalb von 100 Punkten liegen, sicher am letzten Tag, dass das dann notwendig sein wird. Ja. Naja.
Ja, du, wär ja fahrlässig, wenn man dann sagt, ach ja, komm, er ist 15 Punkte zurück, hat eigentlich rein theoretisch ganz, ganz, ganz geringe Chancen, überhaupt Punkte zu machen. Aber wenn die Chance irgendwie da ist, na klar, ey, ja. Gesamtweltcup ist so ein Riesending. Ja, das wird in der öffentlichen Wahrnehmung stehen, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele da irgendwie immer drüber. Aber für die Sportler selbst gibt es nichts Größeres als einen Gesamtweltcup, finde ich persönlich auch. Das ist die größte Auszeichnung, die du dir erarbeiten kannst, sportlich. Und deswegen, klar, also wär ja Schwachsinn, da nicht zu fahren. Aber es dürfen doch eigentlich nur die besten 25 starten beim Saisonfinale. Also dürfte Odermatt überhaupt fahren?
Ja, plus die 500-Punkte-Fahrer, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das ist ja immer die Regel, wenn du 500 Punkte hast, darfst du alles fahren, auch wenn du es nicht kannst. also genau, so ist die Regel. Und natürlich kommen noch die Junioren-Weltmeister jeweils, sind auch noch startberechtigt. Mhm. Also Top 25 plus Junioren-WeltmeisterInnen und alle 500-Punkte-Fahrer, die das wollen. Es passt irgendwie so zu dieser Saison, dass in diesem hässlichen Schneeregen von Kranjska-Gora dann ein komplett unspektakulärer 7. Platz von Marco Schwarz dafür ausschlaggebend war, dass er sich die Slalom-Kristallkugel geholt hat. Das ist cool, weil ich freue mich persönlich für ihn. Ich habe den schon das eine oder andere Mal auch persönlich getroffen und sprechen können. Der ist wirklich, er wirkt sehr, sehr schwer in Ordnung, würde ich es beschreiben. Und ich finde auch völlig verdient, also diese Saison, während wirklich eigentlich alle anderen Ups und Downs hatten, da Clément Noël hat jetzt dieses Rennen gewonnen, der hat einige Male ausgelassen in dieser Saison. Christoffersen hat zweimal gewonnen, aber wir haben auch oft über ihn geredet, dass es nicht so gut läuft. Und Schwarz war eigentlich wirklich bei allen Bedingungen, die es da gegeben hat, vorne dabei, bei allen Pisten, bei allen Kurssetzungen, war er wirklich beeindruckend. Er hat nie wirklich super schlechte Rennen gehabt, zwei Weltcupsiege gehabt. Die Konstanz, die hat sich da jetzt bezahlt gemacht und es wurde, ja, vielleicht nochmal ein bisschen brenzlig jetzt in dieser Woche, weil er da im Training hat sie ihn anscheinend in den Rücken eingeschossen. Er und die Trainer haben das so beschrieben. Und da hat er ganz schön viel arbeiten müssen daran, dass er das los wird. Muskulatur hat ein bisschen zugemacht, haben sie gesagt. Und deswegen hat er auch den Riesenslalom am Samstag ausgelassen. Das war kurz ein bisschen, ja, Nervosität zu spüren am Samstag. Der hat das nämlich sogar noch probiert eigentlich. War ja bei der Auslosung dabei, hat dann auch die Startnummer bekommen und dürfte sich dann auch beim Einfahren eher gegen einen Start dann letztlich entschieden haben, weil er auch gemerkt hat, da spürt er noch was und ist ihm sicher gegangen, lieber dieses Rennen auslassen. Er hat gesagt, lieber besser ein Rennen zu 100% als zwei Rennen zu 50% zu fahren. Und das war dann eben mit dem Platz 7, 36 Punkte gibt es dafür, das hat dann gereicht, denn in der Slalomwertung ist er jetzt mit 625 Punkten voran, Ramon Zennhäusern mit 503 Punkten schon über 100 Punkte zurück, auch Sebastian Voss-Sollewag hätte noch Chancen gehabt, theoretische, vor diesem Rennen in Kranjska-Gora, aber die haben beide aufgeben müssen in diesem Rennen. Zennhäuser natürlich noch auf Platz 3 gefahren am Sonntag, also auch ja, es waren ja sehr widrige Bedingungen mit diesem Schneeregen, hatte die Startnummer 7, da wird er auch nicht der Glücklichste gewesen sein, auch hat schon nach dem ersten Durchgang ein bisschen abgewunken, war ja dort auch schon recht gut unterwegs, trotz dieser für ihn theoretisch, also schlechtest möglichen Nummer natürlich von dieser Auslosung der Top 7 her, aber hat sich dann auch im zweiten Durchgang noch sehr gut geschlagen, eben dieser Platz 3. Eigentlich ein gutes Resultat, aber natürlich war der Vorsprung von Marco Schwarz auch schon sehr groß und jetzt eben uneinholbar ist er vorne und Österreich hat da jetzt mal wieder im Slalom eine Kugel gewonnen und darf sich freuen und ja, Marco Schwarz wurde jetzt eben für diese konstante Saison belohnt. Was ich jetzt noch erwähnen will, ist, wenn man sich diese Gesamtweltcup-Wertung bei den Männern anschaut, auf Platz 3 plötzlich, heimlich still und leise für mich, ist der Loïc Meillard mit 760 Punkten. Er ist irgendwie so best of the rest. Ja, knapp vor Schwarz, Meier, Griechmeier folgen dann dort. Und natürlich schon 300 Punkte der Abstand zu Marco Odermatt auf Platz 2. Aber trotzdem, der ist Dritter im Gesamtweltcup. Er hat ja geführt auch nach dem ersten Durchgang im Riesenslalom. Jetzt dann eine Sekunde hinter Odermatt auf Platz 2. Aber wirklich top, 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 was der zeigt auch. Habe jetzt nochmal extra nachgeschaut. Super-G ist er mittlerweile ein Top-10-Fahrer. Er hat bis jetzt 7 Podestplätze eingefahren im Weltcup, 2 in dieser Saison, aber trotzdem, man sieht, dass der an den Punktezahlen sieht man das, dass er extrem vielseitig ist. Ja, er fährt noch nicht regelmäßig in die Top 3 rein, aber das ist ja unglaublich, unglaublich coole Position für den Schweizer Skiverband, dass die mit Loïc Meillard da auch einen zweiten noch haben, der theoretisch auch sich um den Gesamtweltcup anmelden kann, weil eben im Slalom fährt er auf das Podest, im Riesenslalom fährt er auf das Podest. Wenn ein Super-G jetzt auch sich konstant in die Top 10 reinfährt, dann hat der 3 extrem starke Disziplinen. Parallelrennen kann er sowieso. Die wird es nächstes Jahr wieder ein bisschen öfter geben. Also das ist beeindruckend, ja.
Und er hat halt diese Disziplin Slalom im Portfolio. Mhm. Und die ist extrem wichtig. Also Odermatt und Kilde können uns natürlich jetzt in Reihenfolge zeigen, dass es auch ohne Slalom geht, die große Kugel zu gewinnen. Aber oft ist der Slalom ist eigentlich eine sehr, sehr gute Basis, weil es entsprechend viele Rennen gibt. Und Thema Parallel ist halt eine außergewöhnliche Saison, weil wir tatsächlich nur ein Parallelrennen am Ende des Tages haben, das in die Gesamtwertung einfließt. Die Ergebnisse aus Cortina zählen ja nicht in den Weltcup mit rein. Wenn wir da aber wieder zum normalen Kalender zurückkehren, werden wir 3 bis 4 Parallelrennen haben, die entsprechend mit einfließen. Und da ist er so von den Anlagen her eigentlich der Stärkste, den wir momentan im gesamten Feld haben. Also wenn er da tatsächlich dann Slalom parallel und den Riesenslalom mitbringt, ist das schon eine extrem gute Basis. Und mit den Ansätzen im Super-G, ja, stehen alle Türen offen.
Absolut, ja. Sehr, sehr cool, sehr coole Position, in der sich da Swiss Ski befindet, wie ich finde. Noch ein paar Worte zu den Leistungen vom ÖSV, abseits von Marco Schwarz. Stefan Brennsteiner hat im Riesenslalom es wieder auf den 3. Platz geschafft, hauchdünn nur hinter Loïc Meillard. Und das ist jetzt schon cool, weil das schon komplett andere Bedingungen waren irgendwie als in Bansko und er war trotzdem schnell. Startnummer, auf einmal ist er da in den Top 15 zu finden von der Startnummer her. Das ist natürlich ein großer Vorteil, auch mit der Startnummer 11 hatte er, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut. Und hoffentlich, das würde ich mir jetzt wünschen, nimmt er diese Form dann nach Lenzerheide, stopft sie in so einen Glasbecher, dann schraubt er den ordentlich zu, haut den ins Tiefkühlfach und holt den so am 20. Oktober circa wieder raus, weil das wäre echt cool, dass das jetzt zweimal so aufgegangen ist. Vielleicht klappt es in Lenzerheide noch einmal, aber der war da beeindruckend, wie ich finde, und der ist trotzdem noch auch gierig nach mehr. 3. Plätze hat er jetzt schon einmal gehabt, jetzt hat sich fast ein bisschen geärgert vielleicht, dass es nicht mit dem 2. geklappt hat, aber sehr cool auf jeden Fall. Dominik Raschner ist mir aufgefallen, drittbeste Laufzeit im 2. Durchgang im Riesenslalom, finde ich auch eine Erwähnung wert. Und dann Manuel Feller, ja, Platz 8 im Riesenslalom, Platz 6 im Slalom, vor allem der 2. Durchgang hat mir schon wieder sehr gut gefallen. Der ist auch, ich glaube, dem gefallen ja, ich bilde mir ein, da wo er in Flachau gewonnen hat, waren ja auch so schwere Bedingungen, Schneefall, das dürfte ihm gefallen. Und wenn das Wetter wirklich so wird, vielleicht in Lenzerheide, ist das dann auch nochmal was für ihn. Tobias, magst du noch was zu den Deutschen sagen?
Auf jeden Fall. Erstmal zu Manuel Feller noch, der vor dem Rennen sagt, heute fahren wir alles für den Blackie, ja. Ja, Manuel, also hinter Zennhäusern und vor Schwarz ins Ziel zu kommen, ja, Man kann es im Ski, man kann es im Ski-Alpin Gott sei Dank nicht so drehen, wie man es braucht. Ja. Aber ich fand es witzig, als er das vorher ankündigt und dann sich genau dazwischen schiebt, aber ist alles gut ausgegangen. Ja. Deswegen ist es definitiv ein Lacher des Wochenendes und passt irgendwie zum Schmähfeller, ja, dass er das vorher sagt und es dann genau so ausgeht. Genau, lass uns zu den Deutschen schauen. Ich will mich da ein bisschen auf einen Riesenslalom konzentrieren. Da haben wir einen 10. Platz von Stefan Luitz und einen 11. von Alex Schmid. Stefan Luitz mit einem sehr, sehr starken zweiten Lauf und richtig coole Szene. Er kommt unten ins Ziel und es leuchtet grün auf. Und das hat er die ganze Saison eigentlich außerhalb der Parallelrennen, ja, wo du aber relativ schnell grünes Licht bekommst, hat er das nicht gesehen und du hast gemerkt, was für eine Energie da aus ihm raus gesprudelt ist. Und er fährt dann in den Zielbereich ein, sieht das Grüne, sieht die Eins und ein Vulkan ist da explodiert. Stefan Luitz, eher ein ruhigerer Zeitgenosse, hat da gezeigt, was für ein Feuer drinsteckt und richtig cool. Er hat dadurch natürlich auch die Qualifikation dann geschafft für die Lenzer Heide. Das stand auch so ein bisschen auf der Kippe noch, aber er ist dabei. Sehr gut, gutes Zeichen und gefällt mir insgesamt wirklich sehr, sehr gut, seit er aus seiner Verletzung zurückgekommen ist. Und ja, das sind die positiven Nachrichten. Nicht so Schönes habe ich jetzt von Alex Schmid gehört. Nicht von ihm selber, aber von Aris Donzelli, dem Kommentator, der mit Marco Büchel zusammen im ZDF kommentiert. Und es ist, also ich zitiere jetzt, ich werde da schauen, dass ich mich da ein bisschen dahinter klemme, auch so ein bisschen in der Sommerpause, wenn ich Zeit habe, wohl so, dass Alex Schmid, der ja vor 1,5 Jahren in der Vorbereitung extreme gesundheitliche Probleme hatte mit dem Epstein-Barr-Virus. Das ist der Erreger des pfeiferschen Drüsenfiebers. Das ist wahrscheinlich die geläufigere Krankheit, mit der mehr Menschen jetzt erstmal was anfangen können. Und dass es da wohl eine Art Rückschlag gab. Also, dass er gesundheitlich leider wieder Probleme hat mit dem Immunsystem und dass wieder diese, also eine Ursache, was eine Folge daraus ist, dass er relativ schnell erschöpft ist und dass es je kräftezehrender die Rennen sind, umso schwieriger ist es für ihn, das dann natürlich konditionell auch runterzubringen. Und da scheint es wohl wieder nicht so gute Nachrichten zu geben. Wir wollen jetzt hier nicht groß spekulieren. Ich greife das auf, was der Kommentator eben im ZDF gesagt hat. Das wäre natürlich richtig bitter, weil er eigentlich super gut durchgekommen ist durch den Sommer, das auch immer wieder betont hat, hey, wie schön es mal war, dass dieses Problem beseitigt gewesen sei und dass man das natürlich in den Leistungen auch gemerkt hat. Er hat nicht den ganz großen Step nach vorne gemacht, aber er hat einen merklichen Schritt nach vorne gemacht. Ja, wenn er gehört zur ersten Startgruppe, das war nie der Fall, jetzt ist es so. Okay, das steht für mich jetzt im Vordergrund, ein 11. Platz. Er war in den Top 10 wieder nach dem ersten Lauf. Im zweiten lief es nicht so gut. Das ist nichts Neues, ja, aber ich hoffe, dass es da keinen großen Rückfall gibt. Und wie gesagt, ich schau, dass ich da weitere Informationen noch kriege und dass wir da so ein bisschen dranbleiben an dem Thema und alles erdenklich Gute hoffen wir, dass das glimpflich ausgeht, weil er ist so ein toller Skifahrer und da steckt noch so viel Potenzial drin. Und genau, das ist so ein bisschen der Hauptfokus, den ich setze. Ja, Slalom, also bei Linus Strasser ist irgendwie die Luft draußen. Also er ist jetzt wieder in den Bereichen unterwegs, ja, die man eigentlich nicht sehen will, die er selber auch nicht sehen will, ist ein 14. Platz. So gefühlt Zagreb, dann noch das Podest in Adelboden, geht nimmer so viel zusammen beim Linus. Dass er das Potenzial hat, was in ihm steckt, hat er gezeigt. Und ich glaube, da muss jetzt auch dann erstmal die Pause her, alles sacken lassen, neu aufbauen in Richtung Olympiasaison, dann da auch gezielt drauf hinarbeiten und dann kann das bei ihm natürlich schnell auch wieder kippen. Also war jetzt kein Rennen, mit dem er berühmt wird. Sebastian Holzmann hat mir gut gefallen, im zweiten Durchgang vor allen Dingen, hat da den 19. Platz eingefahren und jo, das war das Rennen, das Wochenende in Kranjska Gora aus DSV-Sicht.
Sehr gut, damit haben wir das abgeschlossen, machen eine kurze Pause und dann schauen wir nach Ore noch einmal zurück, wo die Frauen zwei Slaloms gefahren sind. Ja, die Parallelen, die sind irgendwie schon erkennbar. Auch bei den Frauen gibt es nämlich eine, die ja das Momentum vielleicht auf ihrer Seite hat, die auf die Führende, auf Petra Vlhová, Boden gut macht, nämlich Lara Gut-Bahrami. Und jetzt galt es eben für Petra Vlhová an diesem Wochenende mit zwei Slaloms, wo natürlich die Schweizerin nicht am Start stand, diesen Vorsprung wieder ein bisschen auszubauen. Am Freitag grundsätzlich alles super gelaufen. Sieg von Petra Vlhová vor Katharina Lienzberger, 20 Hundertstel hinten. Michaela Schifrin ist da auf Platz 3 gefahren, 64 Hundertstel. Dann am Samstag, ich gebe zu, den ersten Durchgang, den habe ich nicht live gesehen. Habe erst den zweiten Durchgang gesehen, wie dann Vlhová Platz für Platz gut gemacht hat und erst dann diesen Save, den sie da im ersten Durchgang gemacht hat, der war beeindruckend. Und das war vielleicht, ja, der Save der Saison, sensationell. Also sie ist da im ganz obersten Abschnitt, ist sie die 44. Zeit gefahren, Petra Vlhová, ja, bis zur ersten Zwischenzeit. Und sie war dann auf Kurs nach der zweiten Zwischenzeit auch Platz 44, nach der dritten Zwischenzeit Platz 34. Und dann ist sie sich noch auf, ja, in die Top 30 hat sie sich dann noch geschoben, auf Platz 27 gefahren nach dem ersten Durchgang. Und dann, ja klar, gute Startnummer, Laufbestzeit im zweiten Durchgang, dann hat sie es nochmal krachen lassen und ist auf Platz 8 gefahren. Für diesen achten Platz, muss ich jetzt nachschauen, gibt es 32 Punkte. Also immerhin 32 Punkte, besser als nichts. Und dieser Save der Saison, Tobias, der könnte wirklich ganz entscheidend sein, ja, im Kampf gegen Lara Gut-Bahrami.
Ja, was hat sie denn da veranstaltet? Also es war ja... Das war Zirkus Ron Kalli, das war Yoga, das war rhythmische Sportgymnastik, da war alles drin. Irre. Also ihr müsst euch das Foto mal anschauen. Die steht ja wirklich, also der rechte Ski ist, wie wenn ihr den Arm ausstreckt, auf der Höhe ist im Endeffekt das Bein.
Genau, ja.
So zieht sie es rüber und rettet sich um Millimeter vor dem Einfädler. Und kommt irgendwie als 27. dadurch in den zweiten Durchgang brutal. Also es ist irre, ja. Es hat einer unserer Hörer, der Michael aus Wien, der hat uns dann auch gleich kontaktiert via Facebook. Der war voll dabei und sagt, er ist Lara Gut-Bahrami-Fan und er zittert da mit. Und ob sie da jetzt noch in den zweiten kommt und das wäre ja der Wahnsinn. Und da hat er gleich danach auch geschrieben, oh, jetzt hat sie es doch geschafft in den zweiten Durchgang. Und ich habe dann ihm geantwortet und habe gesagt, du Michael, ja, ich gehe jetzt davon aus, volle Attacke werden wir sehen von Petra, was ja logisch ist. Also als 27. da zu sagen, ja, ich versuche jetzt mal den 27. Platz zu halten, wofür ich 4 Punkte bekomme. Nein, war klar, dass sie dann volle Attacke geht und ja, die Attacke ist sich voll ausgegangen. Und wenn wir den Gesamtstand anschauen, sie ist jetzt vorne, ja, es sind 96 Punkte, die sie vorne ist. Da können diese 32 natürlich viel wert sein, ja. Auch was die Drucksituation angeht, weil wenn wir eine Abfahrt sehen und Lara Gut-Bahrami da entsprechend vorlegt und im Super-G natürlich auch mehr punktet als Petra Vlhová, dann könnte sie da natürlich wieder vorne sein. Und dann ist die Drucksituation vor dem Riesenslalom, wo sie beide so auf Augenhöhe performen können. Natürlich eine ganz andere bei der Petra, die dann aufholen müsste. Und so ist es, ja, hat sie sich natürlich, hey, jeder Punkt zählt, wenn das so knapp ist, nach 29 Rennen, die gefahren wurden und die da zählen jetzt, die wir bisher gesehen haben. Wenn es da so knapp zugeht, zählt jeder Punkt. Und also dieser Save, irre, irre. Mhm. Und das ist halt, ja, das siehst du so ein bisschen. Dem Panther gelingt es nicht. Und der Petra gelingt es halt. Und ich glaube, also dieses Wochenende, auch dieser Save und der Sieg dann natürlich vorher, das gibt schon einen richtigen Boost. Mhm. Und sie ist voll da und sie ist voll fokussiert. Sie hat ja auch wirklich in Jasna zu Hause ist sie top gefahren und hat da richtig viel Punkte geholt. Also da sind schon Unterschiede zu den Herren erkennbar. Also sie macht da mehr oder weniger den Odermatt, weil eigentlich ist für mich die Ausgangslage, dass sie die ist, die eigentlich in der Pflicht, in Anführungsstrichen steht, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Bei Lara Gutberami ist es ja eine Sensation, dass sie da überhaupt da oben auf Platz 2 oder zwischendurch auf Platz 1 stand. Damit hat niemand gerechnet, dass sie plötzlich nach so vielen Jahren im Weltcup zur Form ihres Lebens findet. Und deswegen ist für mich Vlhová diejenige, ich habe es letzte Woche auch gesagt, Schifrin ist wieder heiß wie eine Herdplatte auf Stufe 6. die wird nächstes Jahr wieder voll da sein. Und deswegen ist für Vlhová ähnlich wie für Panthéron jetzt ein Jahr, wo die Chance riesengroß ist. Und sie scheint damit besser umgehen zu können. Aber klar, wird natürlich noch eine heiße Geschichte, aber sie geht mit riesigem Selbstvertrauen in die Lenzer Heide. Das tut Panthéron nicht. Und ja, bei Lara Gutberami, sie kann es natürlich relativ locker angehen lassen, hat die große Kugel schon gewonnen, ist absolut am Überperformen und sie macht sich ja da auch keinen Stress. Also bei der WM auch diese Gefahr ist und sie ist so ruhig und tiefenentspannt. Und wenn die sagt am Ende, hey, dann bin ich Zweite, aber schaut sich meine Saison an. Andere Voraussetzungen und ja, aber auch hier, hey, eine Riesengeschichte. Jetzt müssen wir natürlich sehen, was das Wetter macht. Du hast es vorhin schon angerissen. Heute ist Montag, wir zeichnen heute auf. Es wäre heute das erste Training in der Lenzer Heide gewesen. Das erste Abfahrtstraining bei Damen und Herren. Das wurde abgesagt. Die Wetterprognosen sind jetzt aber wohl ein bisschen freundlicher für morgen. Morgen ist Dienstag, da muss das Training dann stattfinden. Wenn dieses Training nicht stattfindet, wird auch die Abfahrt am Mittwoch nicht gefahren, weil es ist obligatorisch, dass ein Training für die Abfahrt gefahren wird. Wenn die Abfahrt nicht gefahren wird am Mittwoch, wird sie auch nicht nachgeholt. Mhm. Steht explizit im Reglement, das hat der Eric Willemsen, der bei uns ja auch zu Gast war während der WM, hat das gestern, danke Eric, sonst hätte ich selber noch rumkramen müssen, aber du hast es freundlicherweise übernommen. Er hat es auch nochmal explizit ausgearbeitet, steht so in den Regeln. Wenn beim Saisonfinale ein Rennen abgesagt werden muss, wird es nicht nachgeholt. So, und jetzt müssen die Schweizer natürlich hoffen, dass für Lara Gutberami und für Marco Odermatt, dass irgendwie diese Abfahrt gefahren werden kann und dass der viele Neuschnee das ganze Ding nicht verhindert. Lukas, ich gehe ja jetzt ein Szenario durch. Jetzt, du weißt, wer jetzt gleich wieder kommt. Wenn jetzt zwei Österreicher um die große Kugel mitfahren würden und Neuschnee würde eine mögliche Abfahrt verhindern. Ja. Ja, weißt du, wer die größte Zeltplane der Welt von Start bis Ziel eigenhändig aufbauen würde?
Ich könnte es mir vorstellen, ja.
Unser Schröcksi, der hätte jetzt schon die Haken und die Stangen und die Plane in der Hand. Da wäre das Ding würde schon stehen.
Das heißt, Urs Lehmann ist jetzt gefragt, so alles dafür zu tun, da ja die Pisten in Schwung zu bringen.
Wie viel Schröcksnadel ist Lehmann? Ja, die ganz große Frage.
Sehr gut, ja. Ich hätte ja gern noch eine Kamera gehabt, die Petra Vlhová dabei filmt, wie sie bei jeder Läuferin zuschaut, ist die jetzt hinter mir, ist die doch noch vor mir, schaffe ich es noch im zweiten Durchgang? Das hätte ich gern gesehen. Vielleicht hat sie aber auch einfach nicht hingeschaut und hat das eiskalt zur Kenntnis genommen. Aber ich glaube, das wäre unterhaltsam gewesen, ja.
Vielleicht saß sie auch wieder im Regierungsflieger schon auf dem Weg nach Hause.
Stimmt, auch sehr bemerkenswert, habe ich auf Twitter geteilt. Sensationell, ja, ist dann mit der Air Force One von der Slowakei anscheinend nach Ore geflogen, beziehungsweise nach Schweden geflogen. Spannend, ja, und der Trainer hat sich anscheinend gut gehen lassen an Bord. Naja, so ist es. Ich fand ja auch ich habe es auch auf Twitter geteilt, eine Kameraposition hat mir sehr gut gefallen im unteren Streckenabschnitt. Die hat nämlich das Tempo so gut eingefangen. Die war recht starr. Ich weiß auch nicht, warum das so gut war. Aber da sind die Läuferinnen einfach halt dran vorbeigefahren und man hat die Kamera so mitgeschwenkt. Und ich fand das bemerkenswert, da hat man richtig den Speed sehr gut sehen können. Ich meine, es ist ein Slalom und wenn man es von vorne filmt und dann fahren sie von links nach rechts und links nach rechts, dann ja, schaut das ganz gut aus, aber man hat keine Ahnung, wie schnell das jetzt eigentlich wirklich ist. Und da die so ja, mitgeschwungen ist, fand ich sehr cool irgendwie. Fand ich ein bisschen was anderes als sonst und hat mir sehr gut gefallen. So kommt auch irgendwie der Sport mehr zur Geltung, ja, finde ich. Gut, aber jetzt nochmal natürlich zurück zu den Rennen, nämlich am Samstag hat Katharina Liensberger das Rennen gewonnen. 72 Hundertstel vor Michaela Schifrin und Wendy Holdener ist auf Platz 3 gefahren. 1,65 war die zurück. Und ja, Katharina Liensberger macht es also auch im Weltcup. Sie hat natürlich die WM in Cortina, da hat sie den Slalom gewonnen und jetzt auch den ersten Weltcup-Sieg gefeiert. Wir haben einen Einspieler von Katharina Liensberger, wo sie auch über ein ja, kleines Missverständnis vor dem Start spricht. Hören wir mal, was sie sagt.
There was a little story before, because I wanted to get to the start and I couldn't find my ski. And so, I had to take the one from Kati Gallhuber to get to the start, because my serviceman, Rafi, he was already there and he prepared my race ski to the end. I was so glad to come to it. And so, yeah, I'm really happy that I could win this race, and my ski tutti did an amazing job today. It was really fast.
Also sie dürfte da auf einmal ihren Ski nicht mehr gefunden haben, hat sich dann von der Katharina Gallhuber einen Ski ausborgen müssen, damit sie überhaupt zum Start kommt. Sehr spannend. Ich weiß aber leider nicht, ob diese Skier wieder aufgetaucht sind. Aber was wir auch gelernt haben, sie gibt ihrem Rennski einen Namen, der heißt nämlich Tutti, also so wie Tutti Frutti, nur das erste Wort, ja, sehr spannend. Und den hat sie gefunden und das war das Wichtigste von alledem, weil der hat sie zum Sieg gebracht. Das ist der erste Sieg im Slalom bei den Frauen vom ÖSV seit Niki Hosp. November 2014 ist das schon, also eine wirklich lange Zeit jetzt. Und damit ist natürlich jetzt auch gesichert, dass diese Saison eben nicht ohne Weltcupsieg von den Frauen für Österreich vonstatten geht. Das war auch jetzt immer wieder ein Thema in den letzten Wochen, kann ich euch erzählen. Für alle, die jetzt nicht aus Österreich zuhören, das wurde eigentlich bei jedem Rennen irgendwie erwähnt und es hat auch geheißen, eigentlich kann das nur die Katharina Liensberger irgendwie ändern. Und das hat sie jetzt auch gemacht. Also sehr cool. 2 Zehntel haben mir am Freitag gefehlt. Am Samstag hat sie es besser gemacht. Sehr, sehr cool und sie ist irgendwie ja so besonders herzig dann auch irgendwie, man freut sich mit ihr irgendwie mit, zumindest aus österreichischer Sicht. Ich weiß nicht, wie das slowakische Fans so sehen, aber es ist auf jeden Fall so. Ja, und Katharina Gallhuber, jetzt haben wir sie schon erwähnt, sie hat nicht nur ihrer Kollegin die Skier geborgt, sondern ist auch ja das beste Rennen seit langem eigentlich wieder gefahren. Sie hat sehr gekämpft, aber jetzt der drittbeste Laufzeit im zweiten Durchgang am Samstag. Das war sehr cool. Und Franziska Kritsch schon am Freitag ihr bestes Karriereergebnis eingestellt, Platz 6. Das war doch am Samstag, ja, nicht so leicht, da den Überblick zu behalten. Nein, am Freitag war es im ersten Slalom. Also da auch so gut wie noch nie im Weltcup. Sehr cool auch. Da schaut es auch wieder ganz gut aus, auch fürs ganze ÖSV-Team ein paar einzelne Erfolgserlebnisse. Tobias, was mir auch aufgefallen ist, der Name Lena Dürr, der ist einige Male vorgekommen, weil die auch wirklich da vorne sehr gut mitgefahren ist.
Karrierebestleistung im Slalom, ja, für Lena Dürr. Also am Freitag mit dem 5. Platz hat sie ihre Bestleistung eingestellt und hat sie dann einen Tag später noch getoppt. Mit Platz 4 war echt nah dran am Podium und sie war mega happy im Ziel, hat dann aber gesagt, ja klar, hey, das sind am Ende waren es 13 Hundertstel, die fehlen auf Wendy Holdener. Die gewinnst du schnell, die verlierst du schnell. Und da hat sie gesagt, ja klar, fuchst sie das ein bisschen, aber hey, Wahnsinn. Also ich verteile jetzt schon meinen Felix der Woche, weil eigentlich sagen wir ja so ein bisschen die Randgeschichten, aber die Randgeschichte ist, dass ich echt geschimpft habe auf die deutschen Technikdamen ja, im Laufe dieses Podcast-Winters. Hatte dazu aber auch, glaube ich, wirklich viel Anlass, aber die Entwicklung jetzt von Lena Dürr gefällt mir extrem gut. Dieser Fokus wieder auf Slalom, also zu sagen am Anfang, ja, ich probiere auch mal Riesenslalom, wo ich schon ordentliche Ergebnisse hatte und versuche da so ein bisschen zweigleisig zu fahren, hat überhaupt nichts gebracht. Und sie ist jetzt in der Phase drin, wo sie voll konkurrenzfähig ist im Slalom. Und sie fährt da um den fünften, um den vierten Platz mit. Klar, nach ganz vorne fehlt ihr immer noch relativ viel Zeit, aber das ist nichts Neues im Slalom. Und wenn sie so nah dran ist, am Podest, ja, mega gut. Sechste im Slalom-Weltcup. Das ist wirklich bemerkenswert. Und ja, sie hat richtig Bock. Die Körpersprache stimmt. Man sieht sie wieder strahlen und man sieht sie richtig gierig und bissig und nicht dieses niedergeschlagene und deprimierte, was am Anfang der Saison natürlich auch mit den Ergebnissen zusammenhing, und ist eine tolle Entwicklung. Und wenn wir es da schaffen würden, dass wir Kira Weidle im Speed-Bereich haben und Lena Dürr im Technikerbereich, wäre das einerseits von den Ergebnissen extrem wichtig, aber natürlich auch für das, was hinten dran kommt, weil es für die dann einfacher ist, auch zu sagen, hey, wir schauen, dass wir da so ein bisschen mit reingehen. Und ein bisschen was tut sich ja auch schon mit einer Andrea Filser, die auch zwar auf niedrigerem Niveau agiert, aber auch konstanter wird und regelmäßig die zweiten Durchgänge sieht, so jetzt auch in Ore. Eine Jessica Hilzinger, die noch wirklich jung ist. Und ja, gut, super wichtiges Zeichen. Also Stockerl gab es nicht, aber von mir gibt es den Felix der Woche für Lena Dürr.
Ja.
Ja, cool, hat wirklich Spaß gemacht.
Sehr gut. Start Nummer 3 auf einmal auch im zweiten Slalom. Mhm. Cool, dass sie da eben auch schon vorne ist. Natürlich die eine oder andere Verletzung, da ist eine Anders Wendt Larsson draußen, eine Kathi Truppe, aber trotzdem sehr cool. Und ich bilde mir ein, dass ich mich erinnere, wie sie ins Ziel gekommen ist und dann hinter der Wendy Holdener war eben diese paar Hundertstel. Sie war Dritte nach dem ersten Durchgang und dann leuchtet eben nicht das grüne Licht auf und sie hat sich dann sogar ein bisschen geärgert über diesen zweiten Platz, was cool ist, weil sie ja trotzdem, eben wie du gesagt hast, bestes Karriereergebnis und sie hat sich trotzdem ein bisschen geärgert drüber, also da ist auch die Motivation wirklich voll da.
Genau, also sie hat schon mal ein City-Event gewonnen, aber im Slalom war es das Beste und ja, sie wusste halt, wer noch da oben steht, so und da muss schon auf einen Einfädler hoffen, dass da was anbrennt. Und also ich muss zu Kathi Linsberger sagen, also was die da runtergefahren ist, das war ja Rock and Roll. Das war ja Bodie Miller-Style. Wie die rein ist und mit welchem Risiko und wie oft ich gedacht habe, ja, jetzt ist vorbei. Oder hier muss sie Zeit verlieren. Aber nein, die hat so einen Grundspeed mitgebracht und so ein unfassbares Risiko. Die war ja auch platt da unten im Ziel. Hast du gesehen, wie die in die Knie gegangen ist? Die war völlig durch, weil das war ein irrsinniger Ritt, den die da runtergebrannt hat. Also richtig Spaß, ihr zuzuschauen. Mhm. Und sie hat jetzt auch echt realistische Optionen, sogar die Slalomwertung zu gewinnen.
Ja.
Sie ist voll dabei. Also Petra Vlhová als Erste, 612 Punkte. Kathi Linsberger Zweite mit 590, 22 Punkte, alles möglich. Auf dem dritten Platz Michaela Schifrin, 575. Ja, darf man auch noch nicht ganz abschreiben, aber da muss bei Vlhová und Linsberger schon viel zusammenkommen, damit sich die Schifrin da noch auf die Eins schiebt. Ja, mega spannend. Und wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, Lukas, ihr gewinnt den Slalom-Weltcup bei den Herren und habt's bei den Damen Platz 2 mit Option auf Platz 1 vorm Saisonfinale. Das hättest du nicht so ganz ernst genommen, glaube ich.
Ja, und sehr cool.
Coole Geschichte. Einen schönen Vergleich, weil ich den vor ein paar Wochen schon mal gebracht habe. Da habe ich ja gesagt, so die Michelle Gesine und die Wendy Holdener haben die Rollen getauscht. So, dass das, was ich von Holdener erwartet habe, Gesine geliefert hat. Und jetzt hinten raus dreht sich wieder alles. Die Rollen sind irgendwie wieder so, wie ich sie ursprünglich erwartet hatte, weil die Wendy Holdener ist mega gut in Form. Also sie hatte große Probleme am Anfang der Saison und das Selbstverständnis war auch irgendwie weg. Aber jetzt, ich glaube, sie hätte nichts dagegen, wenn jetzt Januar wäre. Also wenn die ich aus journalistischer Sicht bin jetzt langsam durch. Ich will, dass die Saison bald vorbei ist. Aber für sie wäre es, glaube ich, cool, wenn es noch weitergehen würde, weil sie ist jetzt so langsam echt wieder Richtung Formhöhepunkt unterwegs. Und es macht echt wieder Spaß, ihr zuzuschauen, wie viel Spaß sie selbst auch hat am Skifahren. Also der Rollentausch ist wieder zurückgedreht worden. Und jetzt sehen wir irgendwie das, was ich erwartet hatte.
Ja, sehr gut. Noch eine News gibt's aus dem Schweizer Team, weil Melanie Meillard, die ist am Freitag noch gestartet in Ore und dann ist sie positiv getestet worden auf Corona, befindet sich in Isolation. Ich habe jetzt nicht herausfinden können, aber ich gehe stark davon aus, dass sie nach wie vor in Schweden ist, wenn sie in Isolation ist. Das wird nicht bei jedem funktionieren wie bei den FC Bayern, dass man da trotzdem im Privatjet nach Hause fliegen kann. Sie dürfte milde Symptome haben, hoffentlich bleibt auch maximal dabei. Auch der Schweizer Speed-Trainer der Frauen, Alejo Hervas, ist auch positiv getestet worden. Auch er milde Symptome, gute Besserung an dieser Stelle. Und ja, dann sehen wir die beiden erst im nächsten Weltcup-Winter wieder. Und bei den Österreicherinnen, ja, da gibt es einen Rücktritt. Bernadette Schild hat ihre Karriere beendet. Es war so eine Ankündigung, die war bei Sport am Sonntag zu Gast. Das ist eben, ja, eine Sportsendung am Sonntag in Österreich. Und da hat es geheißen, es gibt ein Interview und ich habe ja schon ein bisschen mir gedacht, okay, warum jetzt? Da muss was sein. Und sie hat also jetzt ihren Rücktritt bekannt gegeben, dürfte da wirklich auch nicht mehr ja die allerletzte Überzeugung haben, dass es das nochmal zu schaffen und auch irgendwie die Motivation, die Freude daran. Sie hat jetzt ja zwei Kreuzbandrisse innerhalb von 14 Monaten erlitten. Mit 31 Jahren sagt sie jetzt, okay, das reicht. Sie hat 7 Podestplätze im Weltcup eingefahren. Sie war zu einer Zeit die absolute Nummer 1 im Slalom-Team vom ÖSV in einer Ära natürlich nach Katrin Zettel, nach Marlies Schild, Marlies Reich und natürlich auch nach Nicole Hosp, da war sie dann die Nummer 1. Und jetzt sagt sie eben, dass da die Zweifel da waren, dass sie das nochmal wirklich unbedingt will, auch schon direkt nach der Verletzung hat sie das gesagt und jetzt eben einen Schlussstrich gezogen. Wir hatten sie ja schon einmal auch bei uns im Podcast, im Interview und da ist auch schon ein bisschen rausgekommen, wie sie sich auch abseits vom Skifahren Gedanken macht, durchaus auch den Eindruck vermittelt hat, dass sie da sehr gut im Leben steht und auch einige Alternativen hat. Wir haben damals darüber gesprochen, dass sie mehr oder weniger einen eigenen TV-Sender auch betreibt, beziehungsweise einen lokalen TV-Sender, wo sie auch wirklich die Finger im Spiel hat, was dort gesendet wird und so weiter in der Organisation und in der Ausstrahlung. Und jetzt hat sie eben auch eine Alternative schon gefunden, der Einstieg ins Berufsleben, der wird ihr nicht schwer fallen. Sie wird dort im Marketing bei einem lokalen Unternehmen, das passt, glaube ich, auch sehr gut zu ihr, einsteigen und das macht durchaus Sinn. Alles Gute an dieser Stelle zu dieser Karriere, nach der Karriere.
Genau. Ein Paradiesvogel hört auch auf. Risi Stiegler aus den USA, ja, die wir ja alle kennen, weil sie oft mit ihren Hasenöhrchen auf dem Helm da wirklich für Spektakel gesorgt hat. Sie war nie die ganz große Spitzenfahrerin, aber sie war echt lange mit dabei. Sie ist, glaube ich, 35 jetzt und hat immer für eine coole Show, eine coole Gaudi auch gesorgt. Und auch sie beendet ihre Karriere. Und ja, muss man, glaube ich, an der Stelle auch erwähnen. Und eine News, Lukas, die wir bei den Damen unbedingt noch mit reinnehmen müssen. Sophia Gottscher, die Verrückte.
Ja.
Also, es ist echt nicht lang her, dass sie sich schwer verletzt hat. Und sie will jetzt wirklich in der Lenzer Heide an den Start gehen und will sich diese Abfahrtskugel holen. Weil sie ist Erste mit 480 Punkten. Aber Corinne Sutter liegt ihr natürlich auf der Lauer. Die hat 410 Punkte, also das sind 70 Punkte. Da fehlt ihr ein zweiter Platz, wenn Gottscher null macht, also nicht gefahren wäre. Zweiter, erster Platz für Sutter und dann wäre die Kugel weg. Und sie will es wissen. Ich meine, ich habe im ersten Moment hab ich gedacht, so Mensch, was macht sie, ey? super riskant, aber es ist ihr Körper, sie wird mit Ärzten in Kontakt stehen, der Verband muss sowas auch mit absegnen, deswegen kein vorschnelles Urteil, das ist zu schnell, das ist zu riskant und oh, was da passieren kann. Wenn die Ärzte und wenn sie sagen, off we go, los geht's, werden sie ja nicht ein Risiko eingehen, sich vielleicht nochmal so schwer zu verletzen, dass eine olympische Saison dann vorbei ist und eventuell noch Schlimmeres droht. Die wissen, was sie tun. Mich hat's sehr überrascht. Ich find's spektakulär und ich bin gespannt, was passieren wird. Und also der Gotcha traue ich auch wieder zu. Sie kommt, gewinnt mit 1,5 Sekunden Vorsprung und nimmt die Kugel und fährt wieder heim.
Ja. Vielleicht hat sie auch eifrig mit sämtlichen Meteorologiestationen der Welt telefoniert und weiß, dass dort eh kein Rennen stattfinden wird, fahrt aber trotzdem hin, weil sie die Kugel natürlich gleich in die Hand gedrückt bekommen will und dann wird auch Sinn machen. Ja. Sie wäre natürlich die Nutznießerin, wenn dieses Rennen abgesagt wird, aber ich glaube, ihr wird schon auch mehr taugen, wenn sie, wenn sie da an der Strecke sozusagen die Kugel gewinnt.
Ja, also wenn sie eine Absage erzwingen will, ich kenne da einen Präsidenten, der eine Nebelmaschine zu Hause hat. Näheres will ich jetzt da nicht.
Ja, ja. Das war's jetzt. Jetzt schauen wir, also ab Mittwoch geht's los. Ja, Mittwoch sollen beide Abfahrten stattfinden. Hoffentlich sehen wir die Rennen. Am Donnerstag beide Super-Gs. Am Freitag ein Teambewerb. Am Samstag Riesenslalom der Männer, Slalom der Frauen und am Sonntag umgekehrt Riesenslalom Frauen, Slalom der Männer. Da ist ja dann eigentlich schon alles entschieden am Sonntag, was die Disziplinen betrifft. Aber wir gehen davon aus, dass die großen Kugeln da noch hoffentlich offen sind.
Okay, Lukas, zählt nicht zu unserem offiziellen Tippspiel, aber wer holten die großen Kugeln?
Ja, Pöntirot und Vlhova. Ich gehe sicher.
Okay, ich gehe mit dir.
Ja?
Ja.
Sprichst nicht dagegen, ja.
Was ist mit deinem Odermatt? Du bist doch immer Team Odermatt. Nein. Tippen auf Odermatt, wo nur eine Chance rumliegt. Wer wird Europas Fußballer des Jahres? Da wärst du, hättest du auch immer gesagt, Dritter wird Marco Odermatt. Was ist los, Lukas?
Ja, es jetzt ist
plötzlich es ist, der Panther.
Also, ja, es ist so ein bisschen cringy. So dem beim Scheitern zuschauen, dann kann ich auch gleich noch irgendwie so RTL aufdrehen und ja, so Reality-TV schauen. Das will ich irgendwie nicht. Also es ist, ich will das nicht sehen und nicht wahrhaben, obwohl ich echt, das habe ich mehrmals, glaube ich, betont, auch ein Odermatt-Fan bin und den echt cool finde. Und ich glaube, der könnte dem Skisport auch sehr gut tun, noch in den nächsten Jahren. Ja.
Okay.
Na gut, wir schauen uns das genau an und melden uns dann ja nächste Woche wieder mit einer Saisonrückschau und analysieren dann noch dieses Weltcup-Finale. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns drauf. Auf Après-Ski-Podcast, so findet ihr uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Schreibt uns, da schreiben uns immer wieder Leute, immer wieder skibegeisterte Leute. Das freut uns wirklich sehr. Wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns auch darüber, wenn ihr einfach mit uns ja, übers Skifahren, über den Skiweltcup schreiben und euch austauschen wollt. Also nehmt das in Anspruch. Wir freuen uns sehr drauf und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns nächste Woche wieder hört bei Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch.